In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus, da wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich nicht dann zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in meiner neuen Aufgabe als Kirchenrektor darf ich mich ganz viel mit diesem großartigen Bau und seiner Geschichte beschäftigen. Deswegen kam mir beim heutigen Evangelium, das ja vom Ernst und von den Kosten der Nachfolge Jesu handelt, vom Loslassen aller anderen Beziehungen, eine Anekdote aus der Bauzeit dieser Kirche. Die wenigsten von Ihnen wissen vielleicht, dass ungefähr hier im östlichen Querschiff, sozusagen über dem Eingang zur Edtstraße, ein ziemlich hoher Turm stand, in dem sogar mal Glocken hingen. 1583 war der Grundstein gelegt worden und nach 7 Jahren Bauzeit war das Hauptschiff und die Seitenkapellen links und rechts fertiggestellt. Der Einweihungstermin wurde festgelegt. Da geschah ein schreckliches Unglück, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Am 10. Mai 1590 stürzte eben dieser hohe Turm ein und begrub den Chorraum, der damals viel kleiner war als heute, unter sich. Der Bauherr, Herzog Wilhelm V., war dermaßen erbost, dass er den Baumeister absetzen und bei Wasser und Brot in den Kerker werfen ließ. Die herzoglichen Räte, die den großspurigen Bauplänen des Herzogs wegen der hohen Kosten ohnehin kritisch gegenüberstanden, meinten, der Einsturz sei ein Gottesurteil. Und in der Tat wurde zunächst ein mehrjähriger Baustopp verhängt. Die Jesuiten dagegen konnten den Herzog bald vom Gegenteil überzeugen. Ja, der Einsturz des Turmes sei ein Zeichen vom Himmel, denn schließlich sei ja der große Kirchenraum unbeschädigt geblieben. Nur deswegen habe der Turm den Chor der Kirche zerstört, weil er dieser eben viel zu klein geplant gewesen sei. Daher müsse nun neu und viel, viel größer gebaut werden. Und so kam es, wenngleich dann die geplante Kuppel und das große Stiftergrab in der Mitte nicht ausgeführt wurden. Und ein neuer Turm wurde übrigens getrennt von der Kirche an der Nordostecke des Kollegs hin zur Maxburg errichtet. Dieses Bild vom Turmbau Jesus benutzt es im heutigen Evangelium als Vergleich, was es heißt, sein Jünger, seine Jüngerin zu sein. Als Christ, so seine Quintessenz, gilt es, eine Art unternehmerisches Risiko einzugehen. Wer glaubt, muss wissen, was er will und nüchtern kalkulieren können, ob der Schaden, der entsteht, wenn das Projekt scheitert, den Nutzen übersteigt. Wer einen Turm baut, tut dies ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern vor den Augen der Öffentlichkeit. Und für Schlamperei oder Fusch am Bau wird am Ende immer der Bauherr verantwortlich gemacht. Deswegen braucht es einen schlüssigen Plan, kühle Berechnung und Logistik. Der Turm soll ja die anderen Gebäude überragen und Größe signalisieren. Ein hoher Turm kann die Ansicht einer ganzen Stadt prägen. All dies kann man auch auf das Unternehmen Christsein übertragen. Natürlich gilt es heute, keine großen Renaissancekirchen mehr zu bauen. Worauf es in unserer Zeit ankommt, ist vielmehr gerade der ressourcenschonende Umgang mit unserer Umwelt und angesichts der Energieknappheit Strom- und Heizkosten einzusparen. Wir alle werden dies tun können in diesem Winter. Aber als Glaubende sind wir keine Hilfsarbeiter, die nur ausführen, was andere ihnen auftragen, um am Ende nur die Hand für den Lohn aufzuhalten, aber ansonsten mit der Sache nichts zu tun haben. Als Glaubende sollen wir vielmehr wie Unternehmer agieren, die etwas erreichen wollen, die erreichen wollen, was beachtet wird, für die etwas auf dem Spiel steht, die Verantwortung übernehmen. Denn Glauben, das ist kein gedankenloses, gutgläubiges Hinterhertrotten. Es fordert den Einsatz all unserer Kräfte und die persönliche Verantwortung. Auch wenn klar ist, dass Gott immer letztlich der Bauherr ist. Auch wenn das Vertrauen, die Hoffnung wider alle Hoffnung, das Begreifen übersteigt, so dürfen wir doch niemals unseren Verstand ausschalten. Glaube erfordert Klugheit und Strategie, damit wir nicht scheitern. Glaube ist keine Seelenpflege in der Kuschelecke, sondern Bekenntnis und hat Konsequenzen. Und konsequent Glauben macht unser Leben erst aufregend. Wer sich also Jesus anschließen will, sollte so das Evangelium drei grundsätzliche Schritte beachten. Erstens, Glauben erfordert Freiheit und verträgt keinen Zwang oder Gewalt. Glaube kann nicht verteidigt oder erzwungen werden. Die Entscheidung für oder gegen Christus muss jede und jeder von uns persönlich für sich treffen. Zweitens, Glauben braucht Übung und Ermutigung. Und wir müssen uns überlegen und daran arbeiten, was wir verstärken und wie wir uns gegenseitig unterstützen können, um neu einen lebendigen Glauben zu gewinnen und ein liebendes Herz zu erhalten. Und drittens, Glauben, das heißt, das eigene Leben am Leben Jesu in Wort und Tat auszurichten. Und von dieser Ausrichtung darf uns nichts und niemand abbringen lassen, weder uns nahestehende Menschen noch allzu große Anhänglichkeit an Besitz oder Image. Nichts soll unser Herz und die Liebe beschränken, zu der wir fähig sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere Michaelskirche ist weit mehr als ein bloßer Versammlungsraum. wie ein Turm gebaut wird, damit er die anderen Dächer überragt, so spielt unser Evangelium darauf an, dass unsere gläubige Existenz auf etwas verweist, was viel, viel größer und weiter ist als alles andere. Unsere Kirche ist dann keine Bauruine, wenn sie unsere eigentliche Heimat erfahrbar werden lässt, unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wer sich auf ihn einlässt, der spürt, jenseits von allen weltlichen Sicherheiten, jenseits von Erfolg, oft sogar mitten in der Trauer und der Verzweiflung, dass ihm der Himmel aufscheint. Amen.